Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. In vielen Kulturen der Welt ist der Inzest zwischen Geschwistern ein Tabu. Verboten ist er auch in Deutschland, auch wenn diese Rechtslage vor einigen Jahren durch eine Diskussion, die der Ethikrat angestoßen hatte, in Frage gestellt wurde. Auch für die Literatur ist Inzest ein sehr sensibles Thema. Wie viel Umsicht geboten ist, wenn man sich dem nähert, das zeigt der neue Roman des kanadischen Autors Michael Crummy. Die Unschuldigen heißt er. Im Büchermarkt kommt der Autor heute selbst zu Wort. Zunächst aber soll es hier um einen der wichtigsten Literaturpreise der englischsprachigen Welt gehen, um den Booker-Preis, der gestern Abend verliehen wurde. Nicht wie sonst in der Londoner Guildhall, sondern im Rahmen einer Radiosendung der BBC.
So, now's the time to reveal the winner of the 2020 Booker Prize. My very astute co-judges and I have chosen an outstanding winner, and that is Shaggy Bane by Douglas Stewart.
Die Verkündung des Booker-Gewinners gestern Abend. Avni Doshi, Tsitsi Dangarembwa, Douglas Stewart, Mazza Mengiste, Diane Cook und Brandon Taylor. Das waren die weitgehend unbekannten Nominierten 2020. Diese Booker-Shortlist war zudem mit 4 Persons of Color so divers wie selten zuvor. Den großen Preis eingefahren hat Douglas Stewart mit Shaggy Bane. Sein Roman spielt im Arbeitermilieu im Glasgow der 1980er Jahre. Anna Augustschik ist Anglistin. Sie lehrt an der Universität von Oldenburg. Sie hat über die englischen Literaturpreise promoviert. Ich habe Anna Augustschik vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, was hat die Jury denn an dem Gewinnerroman Shaggy Bane so beeindruckt?
Ja, das ist das Spannende wirklich am Booker Prize. Also selbst wenn man ihn als distanzierter Literaturwissenschaftler betrachtet, es wird doch immer wieder spannend. Und gestern habe ich mich besonders gefreut, denn Shaggy Bane war nicht nur mein Favorit, sondern auch unter den Wettbüros der Aussichtsreise. Und das kommt wirklich selten zusammen. Die Jury betonte vor allem den literarischen Aspekt. Also hier wird aus einem Stoff, der mit ganz viel autobiografischen Noten kommt, ein ganz wunderbarer Roman. Und es ist ein Roman, der verblüffend leichtfüßig über die Liebe eines Jungen zu seiner alkoholkranken Mutter im verarmten Glasgow der Thatcher-Ära erzählt. Es ist ein total witziges Buch, aber natürlich auch ein trauriges Buch. Und das ist sprachlich ganz herrlich dicht geschrieben und sorgt trotzdem für eine ganz rasche Lektüre.
Douglas Stewart hat daran richtig lange gearbeitet, ein ganzes Jahrzehnt. Er hat sich auch eine blaue Nase eingeholt von 32 Verlagen, die immer sagten, dieses Manuskript könnte man nicht vermakeln. Haben Sie eine Ahnung, warum der etablierte Literaturbetrieb so verhalten war?
Ja, das ist natürlich immer wieder ein Risiko. Ein Debütroman bedeutet für alle, die daran teilnehmen, ein ganz hohes literarisches Risiko. Und ich meine, es gab wirklich nur einen relativ kleinen Verlag an der Ostküste, der sich dem angenommen hat, dann, sodass der Roman halt eben auch transatlantisch gelesen werden kann. Das ist ein Roman, der sicherlich mit so ein bisschen Glaswegian auch einen Dialekt mit sich bringt. Das ist dann später auch für die Übersetzung nicht so leicht. Es ist kein Roman, der für die sofortige Verfilmung, für die sofortige Übersetzung geschrieben worden ist. Aber ich denke, diese Herausforderung wird jetzt angenommen werden können.
Also ein genuin literarischer Roman. Wenn wir uns die Shortlist nochmal anschauen. Von 6 Autorinnen und Autoren waren 4 Debütanten. Es war außerdem eine auffallend weibliche Shortlist mit 4 Frauen und 2 Männern. 5 Autoren, das war in der Vergangenheit auch immer wichtig, haben einen amerikanischen Pass in der Tasche. Und 4 der nominierten Bücher erscheinen bei unabhängigen Verlagen. Das sieht nach einer Shortlist aus, die vielleicht das angelsächsische, das britische Establishment mal aufmischen wollte. Lesen Sie das genauso?
Naja, und mindestens 2 der Autoren sind ja auch noch homosexuell. Ja, das stimmt. Die Diskussionen um die Quotenrepräsentation, die gehören jedes Jahr zum Booker mit dazu. Von Anfang an gehörten aber Debütanten, People of Color oder auch weibliche Schriftstellerinnen durchaus zu den Nominierten und ja, zunehmend zu den Gewinnerinnen. Wenn man also als Angelsächsisch den weißen heterosexuellen Mann nimmt, der irgendwie aus der gehobenen Mittelschicht stammt, dann ja, dann fehlt dieser großen Mann unter diesen sechs. Aber er ist ja nicht weg, er hat ja nicht verloren, sondern er ist halt irgendwo unter den 13 und kommt auch nächstes Jahr bestimmt wieder.
Für diese Shortlist mussten etablierte Autoren wie zum Beispiel der Ire Colm McCann mit seinem durchaus bemerkenswerten Roman A Paragon oder auch Hilary Mantel weichen, die ihre Cromwell-Trilogie beendet hat. Wie ist das denn aufgenommen worden? Gab es denn da auch Unmut oder nur Applaus?
Ja, das auf jeden Fall. Das hat sicherlich auch für eine ganze Menge Unmut gesorgt. Viele waren verblüfft, einige sogar enttäuscht, dass beispielsweise Hilary Mantel nach zwei Booker-Erfolgen vielleicht nicht die Triade noch einfahren konnte oder dass der wirklich großartige Roman von McCann nicht unter den letzten ins Rennen gehen konnte. Ich denke, viele haben zum Beispiel die Nominierung von Cissy Dancarengos Roman The Mournable Body, auch nicht zuletzt wegen ihrer Verhaftung bei den Protesten in Zimbabwe, für eine politische Entscheidung gehalten. Man kann aber auch sagen, wenn das Szenario jetzt anders gewesen wäre, dass es den anderen nicht anders ergangen wäre. Ne? Also ein Israel-Roman, ein Brexit-Roman. Im Endeffekt laden sie alle durchaus eben zu diesem Gespräch der Verkettung zwischen Literatur und Politik ein. Und ich glaube, man darf halt eben auch mal ein bisschen anders nachdenken. Ein McCann oder eine Mantel profitieren vielleicht nicht gleichermaßen von dem Booker Prize, wie es viele dieser Autoren und Autorinnen in diesem Jahr tun können. Und nicht zuletzt muss man ja sagen, hat ja Mantel selber, als sie 2009 das erste Mal den Booker Prize bekommen hat, damals gar nicht die erste Geige gespielt. Ne? Also sie war keine Autorin der ersten Reihe.
Wie sieht es denn mit der Qualität der nominierten Romane insgesamt aus? Dass ein toller Roman gewonnen hat, haben wir schon gehört. Aber wie sieht es denn mit der Qualität der übrigen Romane aus?
Es sind durchaus Romane, die eine Autorin, meine ich, hat etwas gesagt wie Polarizing oder Unsettling, Making Someone Uncomfortable. Das alles vermögen diese Romane. Also sie sind schon, sie rütteln uns ein bisschen auf. Sie sind durchaus Romane, die sich also wirklich großen Themen annehmen. Ja? Also ob Klimawandel oder Kommunikation naturwissenschaftlicher Praxis, die verschiedenen Widersprüche der Mutterrolle, da ist die politische Abgehängtheit ganzer gesellschaftlicher Schichten in unseren westlichen Ländern beispielsweise drin. Das sind komplexe Themen und diese Romane trauen sich an diese komplexen Themen, aber sie machen das durchaus auch mit komplexen literarischen Mitteln. Ja, also zum Beispiel Maza Mengestes Roman The Shadow King spielt so ein bisschen die Homerische Ilias nach und macht das aber auf eine ganz suffisante weibliche Art. Oder der Roman Real Life von Brandon Taylor, der mit so ganz plötzlichen Perspektivwechseln spielt. Also das sind durchaus auch literarische Romane.
Das sind Romane, die sich anschmiegen an Diskurse, die jetzt in unseren Tagen geführt werden. Was bedeutet es denn, wenn wir uns den Preis nochmal anschauen, den Booker-Preis, der 1969 ja gegründet wurde für Autorinnen und Autoren aus dem Commonwealth? Würden Sie sagen, das ist eine Zäsur?
Das ist sicherlich ein Jahr, was in den Extremen der Wahl vorne steht. Eine Zäsur weiß ich nicht. Das Commonwealth ist durchaus auch eine ganz schön internationale Mischung. Das hat dem Booker nicht umsonst schon immer so ein bisschen den Beinamen eines Cricket-Spiels mitgebracht. Ja? Also gewinnt denn jetzt der indische Herausforderer oder schafft es jemand aus der britischen Mutternation? Also dieses Spiel, das gab es schon immer beim Booker Prize. Ich denke, was der Booker vermag, wie kaum ein anderer Preis, das ist wirklich dieses Andocken an aktuelle Themen, an aktuelle Debatten.
Die Anglistin Anna Augustschick über den Booker-Preis 2020, der gestern Abend verliehen wurde an Douglas Stewart für Shaggy Bane. Wir warten gespannt auf die Übersetzung. Die Unschuldigen, so heißt der neue Roman des kanadischen Autors Michael Crummy. Michael Crummy wurde 1965 geboren. Er ist Lyriker und er bevorzugt historische Romanstoffe. Die Unschuldigen ist ein behutsam erzählter Coming-of-Age-Roman um die beiden Geschwister Ada und Everett. Er spielt in Neufundland im späten 18. Jahrhundert. Crummy erzählt, wie die Geschwister ganz ohne jedes Wissen einer äußeren Welt aufwachsen, wie sie schließlich auch ein Liebespaar werden. Michael Watzka berichtet, wie Crummy sich seinem Thema nähert und hatte Gelegenheit, mit dem Autor zu sprechen.
Mit nur 9 und 11 Jahren sind die Geschwister Ada und Everett Vollwaisen. Was genau die Eltern und die neugeborene Schwester Martha in den letzten Wintermonaten dahin gerafft hat, erfahren wir nicht. Crummys Geschichte setzt vielmehr mit den kurz hintereinander abfolgenden Bestattungen der drei ein. Wie die Hauptfiguren werden dabei auch wir als Leser der harten Realität des Lebens an der Küste einfach ausgesetzt. Die 4 kargen Küstenkilometer ihrer Bucht sind alles, was die beiden Geschwister vom Universum kennen. Nach der Beerdigung vertauschen sie die Kleider der Toten kurzerhand gegen ihre eigenen Lumpen. Zeit zum Trauern bleibt ihnen nicht. Ada und Everett führen das harte Leben ihrer Eltern intuitiv weiter.
Jeden Abend vor dem Einschlafen spekulierten Ada und er darüber, wann wohl die Robben dicht genug ans Ufer kämen, um sie zu erlegen. Wie das frische Fleisch schmecken würde und wofür ein Robbenfell nützlich sein könnte. Diese Gespräche verwiesen letztlich auf die Fortdauer des Lebens. Auf eine Welt, die weiter ging wie bisher, obwohl ihre Eltern und die Schwester nicht mehr darin weilten.
Crummys allwissender Erzähler verschmilzt dabei stets unser Wissen von der Welt mit dem sich stetig erweiternden Horizont der beiden Geschwister. Aus ihren Augen sehen wir die Bucht, während der Erzähler manches zu benennen und erklären weiß, was den beiden Hauptfiguren selbstverständlich, aber namenlos ist, etwa der Leibkäse, der eines Tages von einem Schiffswrack angespült wird und der köstlich schmeckt. Das Leben mit den Elementen gibt dem Alltag der Geschwister sowie Crummys behutsame Erzählung den Rhythmus vor. Im Frühjahr, wenn der Kabeljau an die Küste kommt, fährt Everett täglich in einem kleinen Boot raus und holt Netze ein. Im Spätsommer, wenn der Fisch eingesalzen im Verschlag lagert, sammelt Ada im Wald Beeren und bewirtschaftet den kleinen Acker. Neben dem liegt das Grab der kleinen Schwester. Während die Erinnerung an die Eltern verblasst, gehört Martha wie selbstverständlich zum Alltag der Geschwister.
War Ada allein in der Hütte oder wachte mitten in der Nacht auf, spürte sie die stets gleichbleibend ruhige Aufmerksamkeit ihrer Schwester. Dass das Kleinkind einen gewissen Einfluss im Walten des Universums besaß, wie ihre Mutter behauptet hatte, schien Ada allerdings ein schwacher Ausgleich für ihr Schicksal zu sein.
Unterbrochen wird diese Eintönigkeit durch ein Schiff namens Hope. Es ist die sprichwörtliche Hoffnung, die im Namen jenes alten Schoners steckt, der 2-mal im Jahr in der Bucht vor Anker geht und die beiden Kinder im Tausch gegen Fisch mit dem Allernötigsten versorgt. In seiner beinahe klaustrophobischen Enge erinnert das Setting dieses Romans an die Theaterstücke Samuel Beckett's. Der Autor selbst verweist auf die Bibel.
Wenn man sich die beiden als Adam und Eva vorstellt, dann wird die Bucht, in der sie leben, natürlich nicht im Entferntesten dem Garten Eden gerecht. Dennoch werden sie mit einer winzigen Portion von Wissen hineingeworfen in diesen Ort, der dann ihre gesamte Welt ist. Sie müssen aus sich selbst heraus wissend werden und den Veränderungen standhalten, die über sie hereinbrechen, während sie sich aus der Kindheit in die Adoleszenz bewegen. Später trifft die Schlange in ganz verschiedenen Gestalten ein. Das Eden, aus dem sie durch neues Wissen schließlich vertrieben werden, ist für mich die Nähe, die zwischen ihnen als Bruder und Schwester herrscht, und ihre enge Verbindung zueinander.
Mit jedem Schiff, das vor Anker geht, erweitert sich der Horizont der Kinder. Die Begegnung mit den Seeleuten der Hope und dem unvermeintlichen Rum eröffnet Everett ein Tor zu einer Welt, die er sonst nur aus den Erzählungen des Vaters kannte. Zugleich gerät aber auch das heikel ausgeglichene Ökosystem ihres gemeinsamen Lebens durcheinander. Ada macht mit dem monatlichen Besucher Bekanntschaft, von dem ihr die Mutter auf dem Sterbebett noch erzählt hatte. Everett bleibt immer öfter alleine im Wald mit einer neuen Art von Zeitvertreib. Mit dem Erwachen ihrer Sexualität stellt sich bei den Teenagern die Frage, wie tief die Verbindung zwischen Schwester und Bruder eigentlich sein darf. Dieser heiklen Frage hat sich Crummy selbst im Schreibprozess lange entzogen.
The seed for the book is a true story, and it was a little
Dieser Roman beruht auf einer wahren Geschichte, auf dem Bericht eines Geistlichen, der durch Neufundland gereist ist und der im Laufe seiner Reise zwei Waisen begegnet ist. Sie waren Bruder und Schwester, die alleine in einer winzigen Bucht gelebt hatten. Der Geistliche hat schnell gemerkt, dass die Schwester schwanger war und dass nur der Bruder der Vater sein konnte. Ich wusste sofort, dass da eine Geschichte zu erzählen ist. Ich habe dann Jahre damit verbracht, diese zu ignorieren. Das hatte etwas Furchteinflößendes. Denn wenn ich diese Geschichte erzählen will, muss ich so tun, als wüsste ich Bescheid. Deshalb spielt auch das Erzählen von Geschichten so eine große Rolle im Roman. Ich wollte die Diskrepanz aufzeigen zwischen meiner eigenen Erzählung und der ursprünglichen Geschichte der Teenager, die ich hier auf eine Art ausbeute oder ausnutze.
Mit dem aus Unschuld und Unwissen geborenen Inzest versetzt Crummy seine Leser in eine ausgesprochen konfliktreiche Lage. Denn einerseits fiebert man mit den Protagonisten mit und hofft auf ein gutes Ende der zentralen Liebesgeschichte. Andererseits weiß man natürlich, dass genau das nicht sein darf. In der differenzierten Ausleuchtung dieser komplizierten Lage zeigt sich auch Crummys literarisches Feingefühl. Denn nur die äußerste Zurückhaltung seines Erzählers erlaubt es hier, das Für und Wider dieser Positionen ohne Urteil in der Schwebe zu halten. Durch Ahnung und Intuition holen im Lauf der Handlung schließlich auch die Geschwister unseren Wissensvorsprung ein. Die Dingwelt spielt dabei eine wichtige Rolle.
Ada begutachtete ihre Sammlung auf dem Regalbord und sortierte Muscheln, Steine und Federn aus, die inzwischen ihren Glanz verloren hatten. Gegenstände, die einmal einen Hauch von Magie, Schönheit oder Geheimnis besessen hatten und ihr nun bloß noch gewöhnlich vorkamen. Es war verstörend zu sehen, dass Magie, Schönheit und Geheimnis aus einer Sache entweichen konnten, dass sie aufgebraucht werden konnten wie die Wintervorräte in der Kammer. Während sie Everett zusah, wie er den letzten Rest seiner Mahlzeit vertilgte, fragte sie sich, ob das wohl auch für einen Menschen galt und für die Gefühle, die zwei Menschen füreinander empfanden.
In seinem Zugriff auf das heikle Thema Inzest geht Crummy äußerst behutsam vor. Nie nähert er sich seinem Stoff als Fallgeschichte oder Kuriosum. Wie eine Bühne inszeniert er vielmehr die Landschaft seiner Heimat Neufundland und lässt darauf die Protagonisten selbst zu Wort kommen. Die ständige Diskrepanz zwischen Mehrwissen und Ahnungslosigkeit, zusammengehalten durch die Erzählstimme, macht dabei den Reiz dieses ansonsten kargen Textes aus. Die klug gewählte Erzählperspektive gewährt zudem einen vielschichtigen Einblick, der ganz ohne Moralisierung auskommt. Mit seiner reduzierten und klaren Sprache gelingt es Crummy so, diesen Stoff gleichzeitig modern und doch historisch zu erzählen. Am Ende verwandelt er so einen bemerkenswerten Storyfindling aus dem späten 18. Jahrhundert vom Fragment zum lesenswerten Roman.
Michael Crummy, Die Unschuldigen, aus dem kanadischen Englisch übersetzt hat Ute Leibmann, erschienen im Eichborn Verlag Frankfurt am Main, 351 Seiten, 22 Euro. Sie hörten eine Rezension von Michael Watzka. Vermelden möchte ich noch, dass der schwedisch-finnische Kinderbuchautor Sebastian Lübeck im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Lübeck wurde bekannt für seine Kinderbücher um Latte Igel. Geschichten, die ursprünglich im Feuilleton einer finnischen Zeitung erschienen und die ab 1958 im Thienemann Verlag veröffentlicht wurden. Dafür bekam Lübeck 1958 den Sonderpreis des Deutschen Jugendbuchpreises, wie der damals noch hieß. Lübeck verstarb bereits am 11. November, wie heute bekannt wurde. Literatur gibt es auch am Wochenende im Deutschlandfunk. Hören Sie morgen um 16.05 Uhr meine Kollegin Dina Netz mit den Büchern für junge Leser. Es geht unter anderem um vereinfachte Lesestoffe für Kinder mit Leseschwächen. Und unser Buch der Woche am Sonntag um 16.10 Uhr ist Jürgen Trabants Sprachdämmerung. Dazu begrüßt sie Hubert Winkels. Und hier und jetzt geht es weiter mit Forschung aktuell. Wie positioniert sich die europäische Raumfahrtindustrie? Das weiß gleich Ralf Krauter. Und hier an dieser Stelle, dankt fürs Zuhören. Tanja Lieske.